Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Angela Meiser zu Gast. Sie ist leitende Oberärztin der Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am Universitätsklinikum Bonn. Und mit ihr spreche ich heute darüber, wieso nicht immer eine Ursache gefunden werden kann, wenn es nicht klappt. Liebe Angela, ich freue mich, dass du heute da bist.
Liebe Sally, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, super. Dann geht's auch gleich los. Wenn es nicht klappt mit einer Schwangerschaft und es wird keine Ursache gefunden, dann heißt das Fachwort dafür idiopathische Sterilität. Wie kann es sein, dass du als Ärztin keine Ursache finden kannst, aber es klappt nicht?
Ja, Sally, das ist eine sehr gute Frage. Weil ich glaube, es liegt daran, es ist nicht so, dass wir keine Ursache finden, weil es keine Ursache gibt, sondern alle diagnostischen Mittel, die wir bisher haben, alle Erkenntnisse, die wir haben, sind einfach noch nicht ausreichend genug, um herauszufinden, welche Ursache vorliegt. Wenn wir einige Jahre zurückgucken, dann war die Anzahl der idiopathischen Sterilitäten noch viel höher. Mittlerweile sind wir schlauer, wir haben mehr Dinge herausgefunden und wissen häufiger, welche Ursache vorliegt. Und dennoch sind wir noch nicht schlau genug, kann ich einfach so sagen. Wir müssen noch weiter gucken, noch weiter suchen, weil es immer noch Ursachen gibt, die sind da. Aber wir können sie mit allem, was wir bisher wissen und an diagnostischen Mitteln haben, noch nicht herausfinden.
Das heißt, es ist auch so eine Restkategorie.
Ja, es ist, wir sagen dazu eine Ausschlussdiagnose. Mhm. Wir machen also ganz viele diagnostische Untersuchungen. Wir gucken nach allem, nach unserem Wissensstand, was wir finden können. Und es bleibt trotzdem noch ein Anteil an Patienten, wo wir die Ursache einfach nicht finden, wo der Grund noch nicht klar ist. Aber es gibt einen Grund, den wir aber noch nicht herausfinden können.
Mhm. Das heißt, ich muss mir das ein bisschen so vorstellen, wie wenn ich mit einer normalen Kamera was filme, kann ich halt nur normales Licht sehen. Und wenn ich mit einer Infrarotkamera filme, kann ich halt andere Sachen sehen. Und wenn ich die jetzt aber nicht hätte, dann habe ich kaum Möglichkeiten, um das sichtbar zu machen, was die aufzeichnen kann.
Genau, aber es ist vielleicht auch so, früher hatten wir nur eine normale Kamera und haben da nur eine gewisse Dinge sehen können. Dann kam die Infrarotkamera, wir konnten mehr sehen und so sind wir jetzt auch. Wir können viel mehr Dinge diagnostizieren. Ganz früher wurde der Mann noch nicht untersucht. Wir haben uns nur auf die Frau konzentriert. Dann wurde klar, es ist so unglaublich wichtig, wir müssen beide anschauen. Und so hat sich's immer weiterentwickelt. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir weiter gucken in ein paar Jahren, haben wir vielleicht noch viel mehr Ursachen, die wir herausfinden können, die wir diagnostizieren können.
Mhm. Das heißt, wenn man jetzt dieses Lateinische auf Deutsch übersetzt, wäre das dann unerklärte Sterilität.
Ganz genau. Also Sterilität bedeutet ja per se schon mal, wenn ein Paar über 12 Monate bei regelmäßigem Verkehr nicht zu einer Schwangerschaft kommt.
Ja, das ist total wichtig. Das bedeutet also nicht, was man vielleicht denkt, unfruchtbar, also kann niemals ein Kind bekommen, sondern hat in 12 Monaten, ist nicht schwanger geworden.
Ganz genau. Ganz genau. Das ist auch wichtig, den Paaren zu sagen. Das heißt nicht, dass es keine Chance gibt, schwanger zu werden, sondern das ist erstmal die Definition. Und idiopathisch heißt dann wieder, wir finden im Moment keine Ursache. Es ist ein unklarer Grund, was aber, das möchte ich festhalten, nicht bedeutet, dass nicht eine Ursache vorliegt. Mhm. Aber im Moment haben wir noch nicht die Nachfolge der Infrarotkamera. Wir haben noch nicht alle diagnostischen Mittel, um den Grund herauszufinden.
Ja, und das macht's sicherlich dann auch für dich als behandelnde Person und auch für die Paare schwierig zu entscheiden, aus zum Beispiel vorhandenen Behandlungs- oder auch diagnostischen Methoden, was macht man jetzt?
Absolut, absolut. Das ist sehr unbefriedigend. Also das ist sowohl für das Paar extrem schwierig, wenn man nicht weiß, woran es liegt. Es ist immer leichter, wenn wir eine Erklärung haben, sowohl für das Paar als auch für mich als behandelnde Ärztin.
Ja, das kann ich als Psychologin bestätigen. Also sich auseinanderzusetzen mit dieses und jenes hat mich in meinem Leben getroffen und das ist jetzt so und jetzt kann ich gucken, was mache ich damit. Und ja, wie häufig kommt denn ungefähr das vor?
Es sind so ungefähr 10% der Paare, bei denen eine idiopathische Sterilität vorliegt. Und da auch nochmal, wenn wir uns ältere Literatur angucken, dann wird noch von 30% der Paare gesprochen. Und mittlerweile sind wir bei 10%. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir noch mal einige Jahre weiter gucken, dann sind wir vielleicht bei 5%.
Und sind das 10% der Paare, die eine medizinische Kinderwunschbehandlung machen, oder 10% aller Paare, die versuchen, schwanger zu werden?
10% sind die, wo wir Diagnostik durchgeführt haben, also wo wir Untersuchungen gemacht haben und wir finden keinen Grund. Also die Zyklen sind regelmäßig, die Eileiter sind offen, die Spermiogrammanalyse ist unauffällig, wir haben eine ausführliche Anamnese gemacht, wir haben keinen Grund gefunden. Und von diesen Paaren sind es dann diese Paare, wo das vorliegt.
Ah ja, okay, also 10% deiner Patienten.
Genau.
Und nicht jetzt, wenn ich auf der Straße rumgehe, 10%.
Nein.
Ja, okay. Und ja, was machst du dann im Behandlungsverlauf oder auch im Beratungsgespräch? Und ich, ne, du hast jetzt ja gerade schon erklärt, es werden auch viele diagnostische Schritte gemacht. Das heißt, es ist ja nicht so, die kommen einmal, geben 10 Sachen ab und dann kommen sie zum nächsten Termin und du sagst, so, idiopathische Sterilität. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das ist ganz wichtig, was du fragst. Also, wenn das Paar zu uns kommt ins Kinderwunschzentrum, und ich spreche von dem Paar, es ist immer wichtig, dass beide kommen. Es betrifft beide, also ganz grob kann man auch sagen, wenn eine Sterilität vorliegt, dann ist es so ein Drittel der Mann, ein Drittel die Frau und ein Drittel betrifft es beide. Und dann eben unsere 10%, wo wir bei beiden keine Ursache finden. Und wenn das Paar jetzt zusammen in unser Kinderwunschzentrum kommt, dann nehmen wir uns erstmal sehr viel Zeit für das Erstgespräch, weil eines der wichtigsten Dinge ist, die Vorgeschichte zu erfragen, also die Anamnese zu erheben. Es ist ganz wichtig zu fragen, wie lange ist denn Ihr Weg schon? Also wie viel Zeit versuchen Sie es schon? Ganz viele Paare haben ja im Vorhinein auch schon viel versucht. Wir wissen, die meisten Paare kommen ja nicht nach einem Jahr des unerfüllten Kinderwunsches, sondern erst nach 3,5 Jahren. Und wir fragen wirklich in einem geschützten Raum sehr offen und ehrlich. Natürlich auch nach Erkrankungen, nach der gynäkologischen Vorgeschichte. Aber wir sprechen auch Themen wie Sexualität an, weil das ist wichtig. Wir wissen, wie viel Druck bei so einer Behandlung dahinter steckt. Und natürlich wird dann auch noch bei der Frau, wenn es vom Zyklus passt, eine Blutentnahme gemacht, eine Hormonanalyse. Wir führen noch eine Ultraschalluntersuchung durch. Und von dem Mann, wenn es nicht schon vorliegt, wird dann auch noch eine Samenanalyse durchgeführt. Wenn wir das haben, dann wird geklärt, muss man noch die Eileiter überprüfen. Gibt es noch weitere Schritte zu tun?
Ja, und jetzt stelle ich mir vor, bei dem Thema, was wir heute besprechen, also bei der idiopathischen Sterilität, ist es ja dann so, dass da nichts so richtig zurückkommt, was halt erklärt, dass jetzt noch keine Schwangerschaft eingetreten ist. Wie häufig kommt das denn vor, dass Paare dann sagen, oh, das können wir irgendwie nicht glauben, wir gehen nochmal woanders hin, in ein anderes Zentrum?
Ja, das kann ich mir so gut vorstellen und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass es sehr unbefriedigend ist, was wir schon gesagt haben. Also für das Paar ist es sehr unbefriedigend. Für mich als Arzt ist es ja auch extrem unbefriedigend. Und man muss ja auch noch mal sagen, dass diese Paare auch psychologisch unglaublich unter Druck stehen, auch von der äußeren Gesellschaft. Das muss nicht nur die Schwiegermutter, die Mutter sein, sondern von außen kommt ja ganz häufig dieser Satz, ach, entspannt euch doch einfach mal, fahrt doch erst mal in Urlaub. Es liegt ja nichts vor, das wird ja schon noch klappen, wartet doch erstmal ab. Und das ist noch viel schwieriger, weil, ich komme nochmal drauf zurück, wir haben zwar keine Ursache, die wir dingfest machen können. Es wäre uns lieber, wenn man jemanden hat, wo man sagt, daran liegt es oder daran liegt das. Aber es ist ja eine Ursache da, die wir nur nicht genau benennen können. Und diesen Paaren können wir aber helfen. Also ich gehe da sehr positiv ran, weil wir haben Möglichkeiten, diesen Paaren zu helfen.
Welche denn?
Das ist ganz wichtig, diese Frage. Meine ärztliche Aufgabe, den Patienten darzustellen, welche Möglichkeiten können wir anbieten? Das beginnt mit, wenn es ganz frühe Vorstellungen sind und junge Paare, also Alter und Zeit sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die eine Rolle spielen, können wir vielleicht doch noch mal ein halbes Jahr wirklich warten?
Also warten heißt ja dann nicht warten auf irgendwelche Ergebnisse, sondern warten heißt schon Sex an fruchtbaren Tagen.
Absolut.
Und wenn, wie du ja gesagt hast, keine Ursache dingfest zu machen ist, zu sagen, irgendwo in diesem Nebel, wo wir nicht sagen können, was es ist, gibt's halt auch eine Chance für eine Schwangerschaft.
Absolut. Und das ist ganz wichtig, dass die Behandlung oder das, was ich empfehle, das ist ja nicht für jeden gleich. Ich habe gerade schon angesprochen, die Dauer des Kinderwunsches ist ganz wichtig und auch das Alter der Patientin ist extrem wichtig. Was ich nur sagen möchte, ist, es ist nicht, dass man ins Kinderwunschzentrum kommt und dann heißt es gleich, wir führen die künstliche Befruchtung durch. Ja, sondern mir ist wichtig, ich sehe meine Aufgabe als Arzt, dass ich über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten aufkläre, mit wirklich ganz sachlich, evidenzbasierten und auch leitliniengerechten Ergebnissen. Ich muss über Chancen, Risiken, aber auch die Dauer des Kinderwunsches, bis man zum Erfolg kommt, aufklären. Und dann ist es aber letztendlich das Paar, was entscheidet. Mhm. Ich muss sehen, wo steht das Paar, wo hole ich das Paar ab? Und das sage ich dem Paar immer, letztendlich ist jeder Kinderwunschweg oder jede Kinderwunschbehandlung ist eine ganz individuelle Geschichte. Und ich kann als Arzt, ich kann Empfehlungen geben, ich kann Verantwortung übernehmen, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Ich kann einen roten Faden geben, an dem man sich festhalten kann, aber letztendlich muss das Paar zusammen entscheiden, was sie wollen und was sie nicht wollen und auch, was wichtig ist, wie schnell wollen sie mit Kind nach Hause gehen oder wie viel Zeit geben sie sich noch?
Ja, und das macht es ja gerade in der Situation, wo man jetzt keine Ursache greifbar machen kann, besonders schwer. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, es könnte ein Paar geben, wo man dann sagt, okay, man hat eine IVF gemacht oder vielleicht ist das Paar auch verheiratet und die haben ihre 3 bezuschussten Versuche ausgeschöpft. Alles sah immer super aus, Spermiogramm gut, genügend Eizellen konnten gesammelt werden und man kann einfach keinen Grund feststellen, warum es nicht geklappt hat. Und dann würde man ja vielleicht von der Statistik her gesehen dann sagen, naja, 3 Versuche, vielleicht macht man auch 4 oder 5 und trotzdem steht man nach 5 guten Versuchen ohne Schwangerschaft zum Beispiel da. Und dann müssen ja die Paare sich entscheiden, okay, machen wir zu Hause weiter, probieren wir es vielleicht mit Insemination. Ich stelle mir das für die Paare auch schwierig vor, wenn die vielleicht Menschen ins Vertrauen gezogen haben, dann müssen die denen ja auch erklären, was passiert jetzt. Und so, ne, von der ganz normalen Logik her ist es einfach schwer nachzuvollziehen, dass man dann so eine intensive Behandlung gemacht hat und dann geht man wieder zurück auf zu Hause probieren, schwanger zu werden oder eine Insemination. Also wie erlebst du da die Paare in der Psychologie, sagen wir, kognitive Flexibilität, dass sie diese Kurve noch mal mitfahren können?
Also da ist auch jedes Paar unterschiedlich. Ich glaube, was ganz wichtig ist, den Paaren das von Anfang an zu sagen. Man muss den Paaren ganz ehrlich am Anfang sagen, und das mache ich eigentlich auch immer im Vorgespräch, ich weiß nicht, wie lange die Behandlung dauert. Gerade bei den Paaren, und das sprichst du ja auch an, die regelmäßige Zyklen haben, die kommen schon mit dem Befund des Spermiogramms normal. Natürlich tendieren wir dazu, ach, das
Wird schon.
Das wird schon. Es sieht bei Ihnen wirklich alles gut aus. Und gerade die Paare, das stimmt, wenn die einen langen Weg haben, wir kommen nicht zum Ziel. Aber ich sehe meine Aufgabe auch wirklich am Anfang zu sagen, wir können Ihnen nicht versprechen, ob wir an das Ziel kommen. Und was ich auch immer sage, ich weiß nicht, wie lange Ihr Weg ist. Es kann sein, dass die Kinderwunschbehandlung viel länger geht, als wir uns das vorgestellt haben. Und dann sage ich auch immer, wissen Sie, wenn Sie nach beim ersten Mal schwanger sind und dann sagen, Frau Meiser, was haben Sie uns denn alles erzählt? Dann ist das gut so. Aber es kann sein, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist. Und zum Glück gibt es ja auch Programme, die psychologisch mit unterstützen. Und das ist mir wichtig, diese psychologische Unterstützung ist jetzt nicht die Kinderwunschbehandlung. Also es ist nicht, dass ich sage, ja, ein bisschen mehr Entspannungstechniken und die Erfolgsrate ist besser. Da gibt es sogar ganz klare Daten zu, dass
ist leider nicht so.
Stress überhaupt nicht negativen Einfluss hat auf die Kinderwunschbehandlung, sondern das Ergebnis ist das gleiche und das ist ja noch frustrierender. Ich denke immer, die Frage kommt ja immer, was kann ich denn tun, dass es besser klappt? Das gibt es nicht, aber die Kinderwunschbehandlung ist ja eine extrem belastende Zeit. Ich sage immer, das ist wie eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen und Hoffen und Bangen und da hilft einfach so eine psychologische Betreuung oder auch Plattformen, die es gibt, Unterstützung, die es gibt, damit man durch die Behandlung dann doch besser durchkommt.
Ja, aber ich muss jetzt auch mal sagen, du machst das schon sehr gut, dann Leuten am Anfang, die zu unterstützen, dass die nicht wie so einen Tunnelblick kriegen und das Gefühl haben, ich muss jetzt nur diesen langen, dunklen Flur lang gehen, da hinten ist die Tür zur Schwangerschaft, sondern am Anfang, insbesondere, wenn alles gut aussieht. Das ist ja auch verlockend als Behandlungsperson. Jeder macht ja seinen Beruf und möchte gerne kompetent sein. Und ich kenne das auch, wenn Menschen zu mir kommen mit in Anführungsstrichen leichten Fragen. Da freut es mich auch, wenn ich sagen kann, gar kein Problem. Und das finde ich in der Situation schon schwierig, weil du hast es ja gerade erklärt. Gerade diejenigen, wo alles gut aussieht, das sind die, wo du auch dann immer schauen musst. Du weißt ja nicht, wer am Ende eine unerklärte Ursache hat. Und wenn die Menschen psychologisch am Anfang zu sehr darauf hoffen, dass es schnell und einfach geht, kann man sich vorstellen, ne? Wenn ich jetzt bei einem Marathon an den Start gehe und denke, es geht schnell und einfach, dann wird es ziemlich schlimm. Und wenn ich gut trainiert habe und denke, boah, das wird richtig hart und mal gucken, ob ich es ins Ziel schaffe, ich mache mal langsam am Anfang, dann habe ich ganz gute Chancen.
Absolut, Sally. Und ich sag den Paaren auch immer, weil man merkt ja, es ist dann so, wir fangen jetzt damit an und jetzt planen wir mal ein und dann heißt es, jetzt planen wir den Sommer und dann verschieben wir unseren Urlaub, weil wir machen ja dann die Kinderwunschbehandlung, weil wir wollen ja danach auch schwanger sein. Und dann sage ich immer, machen Sie einen Urlaub, leben Sie Ihr Leben weiter. Es ist ganz wichtig, dass man nicht alles nur darauf fokussiert, weil wir eben nicht wissen, wie lange der Weg ist. Und auf der anderen Seite wissen wir auch bei älteren Patientinnen, ein Verschieben des Kinderwunsches um den Urlaub einen Monat oder auch 3 Monate macht überhaupt nichts aus. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man weiter lebt. Und auch nochmal im Hinblick Sexualität ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man abgeben kann. Also du hast es vorhin schon angesprochen, natürlich kann man den Zyklus überwachen, aber man kann auch abgeben und einfach mal sagen, okay, wir überwachen den Zyklus für Sie, wir spritzen die Spermien in die Gebärmutter ein und Sie haben einfach mal wieder Sexualität nach Lust.
Wann Sie wollen.
Und nicht nach Plan.
Super.
Und ich glaube, das ist wichtig.
Ja, ja. Und gibt es für die Paare, die von diesem Problem betroffen sind, bei der Erstattung irgendwelche Ausnahmen oder gelten für die dieselben Regeln wie für alle anderen auch?
Ja. Wir haben es ja gerade schon mehrfach gesagt. Wir finden vielleicht den Grund nicht, aber wir haben eine Diagnose. Es ist eine Diagnose, die vorliegt und es gelten genau die gleichen Vorgaben wie sonst auch. Also wir haben ja von der gesetzlichen Krankenkasse eine Unterstützung für 3 künstliche Befruchtungen. Da gibt es natürlich gewisse Kriterien, die müssen auch diese Paare erfüllen. Das ist so, also die Frau muss älter als 25 und jünger als 40 sein, das Paar muss verheiratet sein und der Mann jünger als 50. Aber wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann werden die Kosten normalerweise 3-mal anteilig übernommen für eine künstliche Befruchtung. Bei der Vorstufe, also bei der Insemination, beim Einspritzen vom Spermien in die Gebärmutter, da haben wir noch mehr Behandlungszyklen, die übernommen werden, obwohl ich da auch immer klar sage, das sollte man, ich sage immer so 2 bis 4-mal ist eine gute Zeit, das zu machen. Zu lange gibt einem dann auch wieder zu viel Zeit, die vielleicht zu mehr Druck aufbaut und wir doch wissen, ja, die künstliche Befruchtung ist dann doch die Methode, die uns einfach die besten Chancen pro Behandlungszyklus gibt.
Ja, und die eröffnet ja auch mehr Beobachtungsmöglichkeiten. Bei der Insemination kann ich nicht beobachten, ob es wirklich eine ausreichende Anzahl an Spermien zur Eizelle geschafft haben. Und man stellt sich das ja romantisch so ein bisschen vor, so vor, dass so ein Champion-Spermium da zur Eizelle kommt. Aber es werden ja Hunderttausende gebraucht. Die müssen quasi da alle Sturm klingeln sozusagen und einer kommt dann rein. Also, dass jetzt da ein Champion-Spermium hinschwimmt, das reicht halt nicht. Und bei der Insemination kann das halt gar nicht beobachtet werden. Und die Biologinnen und Biologen im Labor können ja schon dann in ihren Schalen und mit ihren Embryokameras und so da nochmal einiges sich anschauen. Aber für die Paare, die jetzt von der idiopathischen Sterilität betroffen sind, ist es ja so, da würden die Embryologen dann auch sagen, wir haben nichts Auffälliges gesehen.
Ja, das kann sein. Es gibt die Fälle, das Spermiogramm ist ganz normal und es kommt dann trotzdem nicht zur Befruchtung. Aber auch da haben wir dann zum Glück ja im Kinderwunschbereich die nächste Methode, dass wir sagen, gut, dann suchen wir die einzelnen Spermien raus, bringen sie ganz gezielt in die Eizelle rein. Ich sage immer, dann darf man auch nicht davon ausgehen, dass es eine 100%ige Befruchtungsrate gibt. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir mittlerweile da doch so weit sind, dass wir auch hier helfen und unterstützen können.
Ja. Und es gibt ja jetzt über die diagnostischen und Behandlungsverfahren, die jetzt als wirksam anerkannt sind, hinaus noch diagnostische und Behandlungsverfahren, die jetzt auf so einem Zwischenstatus sind. Die werden angeboten, aber die haben jetzt nicht so einen ganz klaren Wirksamkeitsnachweis. Können solche Add-ons oder Zusatzbehandlungen dann diesen Paaren mit idiopathischer Sterilität besonders helfen, besonders nicht helfen? Wie sollen die mit diesem Gemischtwarenladen an Angebot umgehen?
Ja. Also da braucht man nur einmal ins Internet zu gucken, du hast vollkommen recht, es gibt unfassbar viele Add-ons, Zusatzmethoden und es ist ein Riesenmarkt, den es da gibt. Und gerade die Patienten, wo wir keinen Grund finden, nicht nur sie, sondern wir Ärzte, wir suchen ja nach Methoden, wir suchen ja nach etwas, was wir anbieten können, was wir tun können, wir wollen ja handeln. Aber ganz viele von diesen Methoden haben einfach noch keinen nachgewiesenen Effekt auf die Kinderwunschbehandlung. Bedeutet, die werden angeboten, Dann gibt es vielleicht Einzelfälle, wo das auch mal geklappt hat, aber in der großen Menge hilft das nicht. Das heißt, wir geben Geld für etwas aus, was uns keinen Nutzen bringt. Und ich finde, das ist ganz wichtig, meine Aufgabe, und wir hier im Kinderwunschzentrum handeln auch so, dass wir gucken, gibt es wirklich große evidenzbasierte Studien, die uns zeigen, hat das einen positiven Effekt auf eine Schwangerschaft oder vor allem auch, wir nennen das diese Baby Take-Home Rate, also dass wirklich ein Kind in den Arm mit nach Hause genommen wird, weil das wollen wir ja für das Paar. Und ganz viele von diesen Methoden haben das nicht. Also das ist viel einfach eine Geschäftsmacherei. Und meine Aufgabe sehe ich wirklich darin, den Paaren zu sagen, was ist wirklich was, was ihnen hilft und was ist was, wo einfach nur Geld mitgemacht wird.
Ja, und man darf nicht vergessen, also zu Hause Sex haben ist nicht nichts machen. Also man, ne, ich hatte ja eben so ein bisschen diese Metapher schon mit dem Nebel. Und es ist dann eben so, es ist dann quasi unklar, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da so eine Dartscheibe und ich will das Ziel treffen, ne, dann kann ich natürlich das Ziel treffen, wenn ich mit einem Pfeil werfe. Wenn ich aber mit einer Wasserpistole schieße, dann werde ich das Ziel nie treffen. Und das ist eigentlich das, was du gerade erklärt hast. Ja, ich schieße dann in den Nebel, aber wenn ich gar nicht weiß, was mein Werkzeug eigentlich macht, dann kann es sein, ich wende hier ein Werkzeug an, mit dem ich nie einen richtigen Treffer verursachen kann. Und ne, bei den Methoden, die so angeboten werden, es kann schon sein, dass in 5 oder 10 Jahren rauskommt, ah, hier drüben gibt's eine Patientengruppe und für diese ganz ausgewählte Gruppe hat das einen Mehrwert. Nur das haben wir halt aktuell nicht. Und dann muss man sich überlegen, möchte ich jetzt da sozusagen in den Nebel schießen mit einer Methode, die viel kostet oder mit einer Methode, die nichts kostet, und letztlich wären die vom wissenschaftlichen Stand gleich gut.
Ganz genau. Und es geht ja einmal um die Kosten, das habe ich ja gerade gesagt, da wird viel, viel Geld mitgemacht. Aber es geht ja auch darum, dass gewisse Methoden können ja auch Nebenwirkungen haben. Mhm. Und gewisse Methoden verlangen auch wieder zeitlichen Aufwand, körperliche Einschränkungen, die man damit hat. Ja. Also ich finde auch, nicht jede Methode ist nur ein Zuckerstückchen, was man einnimmt, sondern sind teilweise auch Methoden dabei, die Schmerzen verursachen
richtig
können,
teuer,
die andere Nebenwirkungen eben haben. Also ich könnte da eine riesen Latte an Nebenwirkungen aufzählen. Ich glaube, so ins Detail brauchen wir nicht gehen, aber es ist wichtig, dass der Arzt eben da unterstützt und erklärt, was ist wirklich sinnvoll? Was ist nachgewiesen sinnvoll und nicht einfach nur ein Geschäftsmodell draus macht?
Ja, und ich kann das total verstehen, dass sowohl die ärztliche Person als auch die Patienten da eine ganz anfällige Zielgruppe sind für weitere Angebote. Denn psychologisch ist es eben so, dass wenn man jetzt das Gefühl hat, das ist eine stärker technisierte Methode, dann kann man irgendwie Vertrauen in diesen Prozess legen, der hinter dieser Technikwand sozusagen passiert. Dann hat man das Gefühl, da ist jetzt noch jemand oder etwas im Spiel, der oder die hilft. Und wenn man es in Anführungsstrichen nur selber macht, dann ist man so zurückgeworfen auf sich selbst und fühlt sich natürlich auch mehr alleine als mit der Hilfsmethode. Und das ist etwas, wenn man sich jetzt anguckt, ne, was macht halt die Disziplin Marketing? Die guckt halt genau da, wo ist eine Bereitschaft, ich sag mal jetzt ganz idealisiert, Hilfe in Anspruch zu nehmen, und wo kann man das dann reinverkaufen? Und da sehe ich wirklich die Paare, denen man nicht sagen kann, was sie genau haben, die sind besonders gefährdet.
Absolut, genau so ist es. Und man denkt ja immer, viel hilft viel.
Ja.
Das ist ja so das. Und Sally, ich kann mich nicht rausnehmen, ich sitze ja auch vor den Paaren, und wir haben es ja schon mal gesagt, dass man kann Hilfe geben. Also man kann aufklären, und das ist wichtig eben. Es kann auch noch auf natürlichem Weg klappen. Wir haben die Möglichkeiten eben im Kinderwunschzentrum die Methoden anzubieten. Und trotzdem, wenn es nicht geklappt hat, sitze ich auch da, und dann fangen wir natürlich an. Können wir nennen es immer so schön, der individuelle Heilversuch.
Ja.
Man versucht im Off-Label-Use, also es gibt keine offizielle Zulassung, aber wir versuchen was zu geben, und ich kann mich da nicht rausnehmen. Es ist auch so, dass ich teilweise sage, ach, lassen Sie uns doch versuchen, gucken wir, ob es klappt, ja. Das finde ich in gewisser Hinsicht auch richtig, aber es gibt einfach einen Riesenmarkt an vielen Untersuchungen, die ich absolut nicht gerechtfertigt finde und wo ich es manchmal auch erschreckend finde und da teilweise auch hinterfrage, ob das wirklich ethisch vertretbar ist, gewisse Methoden durchzuführen, anzuwenden, von eben Nebenwirkungen, von ja körperlichen Leid, was man vielleicht auch auslöst, und auch von den Kosten.
Ja, und jetzt ist es ja so, dass ich würde mir das so vorstellen, dass bei den Paaren mit der idiopathischen Sterilität, ne, da ist es ja schon klar, der Verlauf ist ja in der Regel länger, weil man probiert erstmal ganz normal häufig verschiedene Sachen aus, und dann ist es ja so, dass natürlich während diese Behandlung läuft, das Lebensalter auch fortschreitet, und das ist ja jetzt für Frauen nochmal ein Stück relevanter als für Männer. Wie ist denn das Lebensalter zu bewerten? Also eine Frau, die jetzt zum Beispiel im Alter von 42 Jahren kommt und sagt, meine Ovulationstests sind immer okay und Spermiogramm ist auch gut. Hat dieses Paar eine idiopathische Sterilität oder liegt es am Alter?
Also das ist ganz wichtig und so ganz schnell und einfach ist das auch nicht, ist es auch hier wieder nicht zu erklären, weil wir müssen einmal auch wieder genau in die Vorgeschichte reingucken. Es kann sein, dass die 42-jährige Patientin vielleicht einen Partner hat, der nie da ist und sie haben nie den richtigen Zeitpunkt, wo sie zusammenkommen. Oder der Kinderwunsch besteht erst seit einem Monat. Dann muss man da natürlich auch zurückgucken. Aber das Alter der Patientin und damit verbunden wissen wir, die Eizellqualität nimmt leider und man denkt immer erst mit 40, aber leider ist es schon viel früher. Also wir wissen eigentlich, ab 30 nimmt die Eizellqualität ab und ab 35 sehen wir wirklich einen deutlichen Abfall der Schwangerschaftsrate und damit verbunden mit der eingeschränkten Eizellqualität wirklich auch eine Zunahme der Fehlgeburten. Und es ist so, dass wir ab einem gewissen Alter, und da würde ich eigentlich schon fast ab 40 sagen, kann man eigentlich, wenn alles unauffällig ist, alleine schon wegen der eingeschränkten Eizellqualität eine Ursache finden. Also gar nicht so unbedingt von der idiopathischen Sterilität sprechen. Und das ist auch so, dass wir, wenn wir beraten, das Alter absolut mit hinzuziehen müssen. Also wenn eine Patientin unter 38 ist, dann kann man sagen, gut, machen wir erstmal andere Methoden noch. Machen wir erstmal Spermien einspritzen. Wenn die Patientin älter ist, Richtung 42, dann wissen wir, okay, wir sollten auf jeden Fall aufklären über Methoden, die schneller zum Schwangerschaftserfolg führen, weil wir einfach schon diesen Faktor Eizellqualität so mit dabei haben und auch wieder Zeit. Ich kläre die Patienten darüber auf, dass wir auch noch mehr, man spricht ja immer von dieser Resilienz, also noch mehr Geduld, noch mehr Durchhaltevermögen brauchen und ich auch wirklich hier klar an Zahlen aufklären muss, ich weiß nicht, ob wir zum Ziel kommen, aber es gibt eine Chance und ich sage immer auch der Patientin, weil das ist ja meistens auch nicht selbst ausgesucht, dass man mit 42 erst kommt. Manchmal war nicht der richtige Partner da, irgendwas anderes und da sage ich immer, also gestern war der beste Zeitpunkt, der nächste bester Zeitpunkt ist heute. Also wir gucken nach vorne und wir gucken, was wir noch machen können.
Ja, und das ist ja psychologisch auch wichtig, nämlich dann zu sagen, wie du es gerade erklärt hast, ne? Gestern war super, heute ist super. Und wir wissen ja auch aus der Beratung von Menschen, die eine Krebserkrankung haben, die können ja auch Eizellen einfrieren. Und für die ist die Lebensqualität besser, wenn sie dazu beraten werden, unabhängig davon, ob sie überhaupt was eingefroren haben oder ob sie dann ein Baby bekommen. Das heißt, da kann man schon draus rückschließen, dass auch für einen Kinderwunsch, der jetzt nicht von so einer Vorerkrankung belastet ist, die Tatsache, dass man mit einer qualifizierten ärztlichen Person und dem Partner oder manchmal auch als Solomutter dann da ordentliche Versuche unternommen hat und sich mit dem Kinderwunsch und den Möglichkeiten auseinandergesetzt hat. Also das kann ich auf jeden Fall sagen als Psychologin, das ist heilsam, um da gut durchzukommen. Und das ist auch wichtig, dass das nicht in einem Termin passiert, sondern dass das eben ein gemeinsamer Weg ist, wo man auch, wie du es erklärt hast, Informationen aufnimmt, die mit nach Hause nimmt, vielleicht sich nochmal beliest und wirklich versucht zu verstehen, wo geht jetzt mein oder unser Weg hier lang.
Genau, also da kommen wir immer wieder drauf zurück und das ist so wichtig. Es ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. Ich kann nicht jedem Paar per se sagen, das ist die richtige Technik, das ist die richtige Methode, die uns ans Ziel bringt, sondern ich sehe mich wie ein Team mit dem Paar. Das Paar entscheidet, ich unterstütze, ich berate, ich gebe auch einen Weg vor, aber letztendlich entscheidet das Paar und findet den individuellen Weg und so wird ein gemeinsames Behandlungskonzept entschieden und das ist ja auch nicht eine Einbahnstraße, wo wir sagen, wir fahren dahin und dann fahren wir da durch, sondern es kann auch sein, dass sich im Laufe der Behandlung die Entscheidungen ändern. Ich habe Paare, die eben anfangs kommen und sagen, also künstliche Befruchtung ist für uns was wir auf gar keinen Fall machen wollen. Das akzeptiere ich. Dann gucken wir, dann werden die Chancen erklärt, dann gehen wir den Weg. Und im Laufe der Zeit sagen sie, jetzt ist es doch eine Option, die wir haben. Und andere Paare sitzen vor mir und sagen, Frau Meiser, ich möchte die Behandlung, die mich am schnellsten ans Ziel bringt. Das sind ganz andere Wege, die wir da einschlagen. Und wichtig ist mir immer den Paaren zu sagen, sie stehen nicht mit dem Rücken an der Wand, sondern sie gestalten und sie können selber auch ihren Weg finden. Aber klar, bei der idiopathischen Sterilität ist es natürlich besonders schwer, weil wir eben diese Erklärung nicht haben und weil wir teilweise auch dadurch hilflos dastehe.
Ja, ja, es ist halt ein bisschen wie navigieren ohne Kompass, ne? Und es ist halt klar, man möchte sich vorwärts bewegen, aber man hat jetzt nicht das Hilfsmittel, was einem die richtige Richtung vorgibt. Und du hast ja eben erklärt, dass beim Alter die Eizellqualität eine wichtige Rolle spielt. Gibt es da Labormethoden, die zu sortieren, also dass Embryologen sich 10 Eizellen angucken und sagen, die, die und die tun wir weg und die nehmen wir, oder ist das nicht möglich?
Ja, also es gibt eine Möglichkeit, die Eizellqualität anzugucken. Man sagt dann, im Laufe des Alters nimmt einfach die Fehlverteilung der Eizelle oder in der Eizelle zu. Das heißt, wir wissen ja, dass der Chromosomensatz sich aufteilt, dann wird immer ein Teil ausgeschleust, und dann, damit der vom Mann mit dazukommen kann. Und in diesem Prozess, ich erkläre das immer, ich weiß, es ist so schade, es zu erklären, aber es ist wie so ein, in diesem Teilungsprozess wie so ein Gummi, was im Laufe des Alters einfach leider brüchiger wird, und dadurch können Fehlverteilungen entstehen. Und man kann Untersuchungen machen, dass man herausfindet, ist die Eizelle, die wir verwenden, ist sie normal verteilt oder ist sie nicht normal verteilt, also euploid oder aneuploid. Mhm. Das ist aber eine sehr aufwendige Methode, und das muss man immer sehr ausführlich und individuell besprechen, ob das in Frage kommt.
Ja, und das Problem ist ja auch, wenn ich jetzt festgestellt habe, die hat nicht den Chromosomensatz, dann gibt es ja keine Behandlungsmöglichkeit. Ich kann nicht diese Eizelle dann behandeln, oder?
Nein. Die, wenn sie nicht normal verteilt ist, dann wird sie nicht verwendet. Richtig.
Ja. Und das würde ich aber ja auch herausfinden, wenn man dann eine Befruchtung macht, dann würde sich die wahrscheinlich auch nicht weiterentwickeln, ne? Also das, zu dem Ergebnis würde ich auch anders kommen.
Ja, sie würde sich nicht weiterentwickeln, aber es kann auch sein, sie entwickelt sich weiter, sie wird zurückgegeben und endet dann in einer Fehlgeburt. Oder sie entwickelt sich sogar weiter, und dafür wissen wir auch, dass in der Pränataldiagnostik mit zunehmendem Alter leider häufiger auch dort chromosomale Fehlbildungen noch diagnostiziert werden.
Und bei der idiopathischen Sterilität, das sind ja leider ganz viele verschiedene Konstellationen. Nicht alle Menschen, die davon betroffen sind, haben jetzt einen Satz Eizellen, der überhaupt analysiert werden kann. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, das wäre immer so, ne? Sondern das sind ganz viele verschiedene Behandlungsbiografien, und für manche Paare sind dann bestimmte Methoden vielleicht verfügbar, können in Betracht gezogen werden, weil sie haben zum Beispiel Eizellen, Spermien, Befruchtung, keine Befruchtung. Und ja, wie du es auch schon gesagt hast, da muss man sehr individuell dann schauen, wie man da durchnavigiert. Hat das denn einen Wert in so einer Situation, sich eine zweite Einschätzung von entweder einer anderen ärztlichen Person im selben Zentrum oder einer anderen ärztlichen Person in einem anderen Zentrum einzuholen?
Also das, finde ich, steht jedem Paar immer offen, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Ich würde hoffen, dass man ausreichend das Vertrauen aufbaut und vermittelt, dass man, und ich gehe davon aus, dass die Ärzte, die einen betreuen, wirklich qualifiziert sind und eben gut beraten können, eben auch abholen. Wir haben es gesagt, es ist keine Ursache, aber es gibt trotzdem irgendeinen Grund. Und es gibt bei Ihnen trotzdem die Hoffnung. Also ich hoffe eigentlich, dass in so einem Beratungsgespräch das Vertrauen aufgebaut wird, dass man durch diesen Prozess zusammengeht. Aber natürlich, gerade wenn man eben den Grund nicht findet, dann ist häufig die Frage, naja, das kann ja nicht sein, und dann der Arzt kann mir nicht sagen, woran es liegt, man geht woanders hin. Und da sage ich aber auch immer, ja, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, auch woanders nachzufragen. Es wäre schade, wenn man an jemanden gerät, der einem dann 1000 andere Dinge verkauft. Das tut mir immer so ein bisschen leid, weil ich weiß eben, wie groß das Bedürfnis ist, einen Grund zu finden, und wie viel man dann auch vielleicht in unnötige Methoden ausgibt. Das würde mir schwerfallen, wenn die Paare an jemand anderen geraten, der das dann tut. Aber sich zu sagen, ich hole mir noch eine zweite Meinung, finde ich, ist immer legitim.
Ja, das ist eben, ich kenne das ja auch als Psychologin, also dann zu erklären, dass man jetzt ganz viel angewendet hat, damit ist man nicht zum Ziel gekommen, und jetzt soll man das nochmal weiter zu Hause zu probieren, wie das logisch funktionieren kann. Und wenn man dann noch emotional belastet ist, das ist einfach, da muss man sich ganz viel damit auseinandersetzen und das ganz oft irgendwie wiederholen und durchdenken, bis man das überhaupt verstehen kann. Und dann ist ja wichtig, dass die Paare für sich abwägen, okay, was sind für uns größere Kosten? Wie belastend ist das für uns, zu Hause zu versuchen, Sex zu haben und schwanger zu werden? Oder aus den anderen Angeboten, die genauso wenig oder viel wirksam sein können, jetzt was auszuwählen? Und also ich kann es total verstehen. Ich bin ja jetzt selber nicht belastet, da geht das in meinen Kopf rein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze hier mit einer emotionalen Belastung von so einer langen Kinderwunschgeschichte, oh, da ist manchmal auch die mentale Tür einfach zu und es passt nicht rein.
Absolut. Aber es ist ja nicht so, dass wir die nur nach Hause schicken und sagen, es geht nicht, sondern wir haben ja, was ich sagte, wir haben ja viele Möglichkeiten, doch zu helfen. Also, dass man sagt, man spritzt die Spermien in die Gebärmutter ein. Oder man geht vielleicht doch dann den Weg der künstlichen Befruchtung. Und man muss ja sagen, den allermeisten Paaren können wir doch helfen. Das ist ja das Schöne. Das Schwierige ist wirklich, was ist mit den Paaren, denen wir dann am Ende nicht helfen können? Und das ist aber auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von uns. Und das sage ich den Paaren auch. Mir ist es eigentlich wichtig, selbst die Paare, denen ich nicht bis zum Ende helfe, sage ich immer, melden sich bei mir. Sagen Sie, wie Ihr Weg weitergegangen ist. Weil natürlich kommt manchmal irgendwo der Punkt, wo wir auch über alternative Möglichkeiten sprechen müssen. Ja, ob es ist, dass man sagt, ja, auch wir können uns auch ein Leben unter uns vorstellen. Oder man geht den nächsten Schritt und sagt, man erkundigt sich Richtung Adoption.
Oder man probiert es mit einer Samenspende.
Samenspende. Ja. Aber das ist mir nochmal wichtig. Die Paare mit idiopathischer Sterilität, die haben eine Ursache, auch wenn wir sie nicht festmachen. Und wir können ihnen helfen. Und wir können sie mit begleiten. Ich weiß nicht, ob bis ganz zum Ende, das kann ich keinem Paar versprechen. Aber wir können auch diesen Paaren helfen.
Genau, man darf nicht in einen Topf werfen. Wir können keine Ursache finden. Heißt nicht, es gibt keine Ursache. Du hast es mehrfach schon gesagt. Natürlich gibt es eine Ursache, aber die zur Verfügung stehenden Methoden reichen nicht aus, um die zu identifizieren. Und manchmal wird das sprachlich halt nicht ganz so sauber dargestellt. Aber es ist halt ein Riesenunterschied. Und also ich könnte mir vorstellen, dass mir das mehr hilft, weil ich kann gut verstehen, okay, die Medizin entwickelt sich weiter und bei manchen Sachverhalten haben wir jetzt halt noch nicht die Diagnostik, um das feststellen zu können. Aber es ist nicht irgendein, ich sag mal, kosmischer Zusammenhang oder so. Vielleicht sprechen wir jetzt auch nochmal über die Psyche, ne? Also es gibt ja so diesen Mythos, dass wenn mit den medizinischen Methoden nichts gefunden werden kann, dann muss es an der Psyche liegen. Was sagst du dazu?
Danke, dass du es gerade ansprichst. Das wollte ich auch sagen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Das kommt ja immer, das ist reine Kopfsache bei euch. Nein, das ist es nicht. Und das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Es ist nicht reine Kopfsache. Also ich sagte es schon, diese Paare leiden so sehr, weil sie werden immer wieder konfrontiert. Macht euch locker. Das liegt doch bestimmt nur, weil ihr nicht entspannt seid. Nein, das ist es nicht. Man hat auch früher den Fehler gemacht, wirklich zu sagen, idiopathische Sterilität ist gleich psychogene Sterilität. Das ist absolut falsch.
Also dann behauptet, es gäbe in der Psyche eine Ursache, die im Körper irgendwelche Vorgänge in Gang setzt, die dann unmöglich machen, ein Kind zu bekommen.
Ganz genau.
Und das ist Quatsch.
Das können wir so klar sagen. Es liegt nicht am Kopf, nein, und das ist Quatsch, dass es nur die Psyche ist. Das konnte auch in Studien schon nachgewiesen werden. Also da hat man geguckt, idiopathische Sterilität und bei anderer Sterilität, man hat die Paare verglichen und hat gesehen, die sind von der Psychopathologie, sind die genau gleich. Also man konnte nachweisen, es ist ein Mythos. Es liegt nicht an der Psyche, es liegt nicht am Kopf. Wir können noch mal festhalten, und das ist wichtig, natürlich kann gerade so eine Kinderwunschbehandlung, die idiopathische, die meistens noch länger geht, kann in der Nachfolge zu psychologischen Einschränkungen führen. Ich habe es schon gesagt, es kann Einfluss nehmen auf die Sexualität, aber es kann auch zu Ängsten und Depressionen führen. Aber hier ist es wichtig, die Psyche mit zu unterstützen. Aber das ist nicht die Kinderwunschbehandlung, sondern es ist eine Behandlung, um, ich habe es schon mal gesagt, diese schwierige Zeit der Kinderwunschbehandlung besser durchzustehen.
Ja, und es gibt ja auch Langzeitbeobachtungen von Paaren, wo dann geguckt wurde, okay, die Paare, die zusammenbleiben und auch auf dem Fragebogen ankreuzen, ja, wir hatten weiter Sex und haben so ein bisschen geguckt, ne, dass wir jetzt nicht immer auf Dienstreise sind, wenn jetzt da rechnerisch der Eisprung ist. Da hat man ja auch geschaut, wie viele von denen sind schwanger geworden und wie war deren psychische Belastung, ne? Weil du hast gerade erklärt, die Wirkrichtung ist eher die Kinderlosigkeit und die Kinderwunschbehandlung löst psychische Belastung aus. Dann könnte man jetzt ja denken, ja, ja, genau, und dann ist das der Blocker, der die Schwangerschaft verhindert. Aber wenn man dann die Langzeitbeobachtungen anguckt, da unterscheiden sich die Gruppen nicht. Da sieht man mal hier in dem Fragebogen, ja, ein bisschen Angst, da drüben ein bisschen Depressivität. Und dann kann man aber nicht sagen, guck mal hier drüben aus der Gruppe der idiopathischen Sterilität sind so und so viele schwanger geworden und das waren aber die weniger ängstlichen oder weniger depressiven. Es kommt einfach nichts raus. Es wird gesucht, 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 es kommt nichts raus. Aber eine Zeitschrift, die schreibt natürlich super gerne einen Artikel über das Paar, was vor 10 Jahren schon mal in der Kinderwunschklinik war und 35.000 Euro ausgegeben hat und jetzt kam das Baby für 0 Euro. Das ist eine super Story.
Ganz genau. Ganz genau. Also es ist ein Mythos. Das sehen wir ja auch bei anderen Fällen. Also gibt zum Beispiel auch Paare, die sich nach langer Zeit für eine Adoption entschieden haben und dann werden sie spontan schwanger. Kann ja auch so ein Fall sein eben. Man hat nichts gefunden, man hat sich dann für einen alternativen Weg entschieden und dann werden sie spontan schwanger und alle sagen, ja, jetzt war der Kopf frei, jetzt hat's geklappt. Und da gibt's klare Studien dazu. Man hat die Paare verglichen, die sich für eine Adoption entschieden haben und die, die sich nicht für eine Adoption entschieden haben. Und diese Paare sind in gleichermaßen danach schwanger geworden. Also das auch nochmal als Beispiel dafür, es ist nicht die Kopfsache, ja, sondern es bleibt eine Chance, auch noch nach langer Zeit schwanger zu werden.
Ja, und das ist eben das, was schwierig zu verstehen ist, ne? Wenn wir nicht wissen, was die Ursache ist, dann wissen wir auch nicht, wie das Ganze sich über die Zeit verhält. Und jetzt darf man aber eben auch nicht vergessen, wenn lange keine Schwangerschaft eingetreten ist, dann kommt es eben schon darauf an, was heißt lange in welchem Alter der Frau und des Mannes. Wenn jetzt wir uns beim Lebensalter von 42 befinden, dann ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass bis zum Lebensalter von 52 bei der Frau dann eine Schwangerschaft eintritt, das wird halt wirklich nahe Null, weil dann der Altersfaktor auf jeden Fall noch dazukommt. Wenn wir jetzt aber vielleicht eine Patientin haben, die ganz früh schon einen Kinderwunsch hatte und hier mit 28 in der Behandlung aufgeschlagen ist, weil die gesagt hat, wir haben das ein Jahr probiert und wir sind kein Mal schwanger geworden. Diese 28-Jährige hat ja dann grundsätzlich möglicherweise noch ein fertiles Fenster bis zum Ende ihrer 30er. Also da darf man jetzt auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, oder?
Nein, absolut. Da kommen wir wieder auf das Alter. Das Alter ist leider ein ganz wichtiger Faktor, den wir mit in die Betrachtung ziehen müssen. Ja, und man sagt immer so schön, gibt es nicht irgendwas, auch da wieder, was wir tun können? Natürlich gibt es ein paar Zusätze, die wir empfehlen. Aber der Hauptfaktor, dieser Alterungsprozess, da gibt es noch nichts, den wir wirklich aufhalten können. Aber was ich zum Faktor Zeit auch nochmal sagen möchte, auch da ist es ja ganz individuell. Der eine empfindet ein Jahr als sehr, sehr lang und der andere findet es als nicht lang. Der eine ist mit 25 mit seiner Ausbildung fertig, ist seit 2 Jahren verheiratet und hat einfach einen dringenden Kinderwunsch. Der andere hat viele andere Dinge im Leben, die ihm auch sehr wichtig sind und empfindet erst sehr viel später den Kinderwunsch und sieht dann einfach den Zeitfaktor ganz anders. Aber nochmal zur Eizellqualität. Ja, wenn eine Patientin älter ist, dann empfiehlt man auch, sich schneller an ein Kinderwunschzentrum zu wenden. Also wenn wir eine Patientin haben, die jünger ist als 35, dann sprechen wir eben immer von diesem Ja, bis dann. Das läuft ja dann auch ganz häufig und auch gut, dass es so ist, über die Frauenärzte, die vielleicht schon mal eine gewisse Diagnostik machen oder eine Spermienanalyse empfehlen und erst nach einem Jahr schicken, was richtig ist. Und wenn die Patientin älter ist, dann sagen wir, man sollte vielleicht schon mal nach einem halben Jahr gucken, ist irgendwas, was auffällig ist und auch früher ins Kinderwunschzentrum schicken.
Ja, und natürlich nicht, weil diese Frau schneller schwanger wird, sondern falls sie ein Problem hat, was man identifizieren kann, dass man dann früher angefangen hat, danach zu suchen. Das ist so ein bisschen paradox, ne? Also das ist wirklich total wichtig, dass die Frauenärztinnen und Frauenärzte da ein Auge drauf haben, weil das einfach, kann ich als Psychologin sagen, das ist einfach mit unseren Heuristiken, also so Denkmuster, die uns helfen, schnell Dinge zu analysieren und schnell zu entscheiden, ist es einfach nicht so richtig logisch. Jetzt ist es ja so, wenn Paare von dieser Situation idiopathische Sterilität betroffen sind, dann gibt's ja verschiedene Dinge, die Menschen dann antreiben. Auf der einen Seite möchte ein Mensch ja immer wissen, warum ist das so, was mir passiert? Und auf der anderen Seite gibt's ja im Kinderwunsch immer den Wunsch, Eltern zu sein, sich um ein Kind zu kümmern. Ist das für die Paare schwierig, wenn die in der Situation sind, noch unterscheiden zu können, was ist einfach mein Drang, jetzt wissen zu wollen und weiterzumachen und was ist eigentlich mein Wunsch, Mutter oder Vater zu sein?
Das ist jetzt ganz schwierig zu beurteilen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder eine ganz individuelle Geschichte und wahrscheinlich auch eine wichtige Frage des Paares auch. Ist es, dass man irgendwann in diesem Prozess so drin ist und einfach nur noch wissen möchte, warum klappt es nicht und eine Ursache finden? Vielleicht ist das ja auch bei dem Mann ganz anders als bei der Frau. Oder ist es wirklich dieser dringende Wunsch nach dem Kind? Das ist für mich ganz schwer zu beurteilen. Also häufig empfinde ich schon, dass es einfach dieser Wunsch ist, Eltern zu werden. Und das ist ja auch in der Hinsicht eine ganz furchtbare Zeit, weil man sieht in der Zeit ja nur Schwangere um sich. Also man läuft durch die Stadt und hat das Gefühl, jeder wird schwanger. Die Arbeitskollegin ist sofort wieder schwanger. Der Nächste ist wieder schwanger. und man selber steht so außen vor. Also ich empfinde es schon, dass es der Wunsch ist der Elternschaft, der hauptsächlich dahinter steht. Aber für manch anderen vielleicht die Frage auch wirklich nach der Suche der Ursache. Ja, aber im Vordergrund, denke ich, steht wirklich der Wunsch nach einem Kind, der Wunsch, Eltern zu werden.
Ja, und ich bin jetzt zum Beispiel ein ehrgeiziger, zielstrebiger Mensch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann da Schwierigkeiten hätte, das zu unterscheiden. Aber auch als Psychologin würde ich sagen, da gibt's jetzt kein Verfahren, wo ich sagen kann, so, liebes Paar, kommen Sie mal her. Ich gucke jetzt mal mit Ihnen, ob Sie zu ehrgeizig sind oder ob Sie, ne, einen starken Wunsch haben, Eltern zu sein. Und ich glaube, der Tipp bei dieser Sache ist eher zu gucken, habe ich Gesprächspartner, mit denen ich darüber mal sprechen kann und mal so das eine anfühlen kann und mal gucken kann, so, ne, wo sind meine Antreiber, die mich nach vorne treiben, sozusagen von hinten antreiben, und wo ist einfach mein Wunsch, wo ich angezogen bin von diesem Wunsch, Mutter zu sein, Vater zu sein, mich zu kümmern, Familienleben zu gestalten. Und ich würde auch sagen, da geht's gar nicht darum, dann zu sagen, ist jemand jetzt da richtig oder falsch, aber dass man einen Raum hat und Zeit hat, darüber mal zu sprechen. Und das muss nicht mit einer Psychologin sein. Es gibt Menschen, die haben tolle Freunde, tolle Familienmitglieder, die gut zuhören können und mit denen man ganz wertvolle Gespräche führen kann. Nur wenn man keinen hat, dann wäre es wichtig, dass man irgendwie guckt, gibt's eine Beratungsstelle oder kann man irgendwie so einen Raum für sich finden? Und du hast es ja auch angesprochen, ist ja für die Paare nicht immer gleich. Also wie häufig kommt das vor, dass auch Paare sagen, danke Frau Meiser, wir können uns nicht entscheiden, wir müssen jetzt erstmal nach Hause gehen und überlegen.
Aber das ist ja sehr häufig. Und das sage ich auch jetzt zu den Paaren. Ich sage immer, ich weiß einen Weg, den ich Ihnen empfehlen würde. Aber Sie gehen jetzt erstmal und überlegen sich das für sich. Ganz häufig sehe ich, wie die Paare sich angucken und denken, was sollen wir jetzt machen? Dann sage ich, Sie brauchen mir jetzt heute direkt keine Antwort geben, sondern Sie müssen jetzt erstmal untereinander sprechen. Und Sally, das ist ganz wichtig, was du sagst. Ich glaube, Kommunikation, dass man andere hat, mit denen man sprechen kann, ist wichtig. Als allererstes, dass das Paar untereinander spricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man über seine Ängste, Bedürfnisse untereinander spricht. Mhm. Aber auch, sage ich immer, es ist wichtig, dass sie noch ein Netz haben. Ob das jetzt die Eltern oder Freunde sind oder eben, es gibt ja mittlerweile Angebote, sehr gute Angebote, Plattformen, Gruppen, an denen man teilnehmen kann. Ob es immer die Chatgruppe ist im Internet, die die beste ist, ist dahingestellt, aber es gibt Möglichkeiten, sich auszutauschen, weil man ist ja nicht alleine. Und auch wenn wir vorhin gesagt haben, idiopathische Sterilität 10%, es ist eine von 10 Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung sind. Ich finde, es ist gar nicht so wenig. Und hier ist es ja auch wichtig, sich auszutauschen, zu wissen, ich bin nicht alleine. Das ist das eine. Und das andere, wenn man in der Behandlung ist, natürlich hat man viele Termine. Es ist Zeitdruck, man hat vielleicht dann nicht immer die Möglichkeit, sich dazu zu äußern, was einen auch in der Seele bedrückt. Und gerade dafür ist es enorm wichtig, dass es eben dieses Netzwerk gibt, was man sich noch aufbaut oder was es an Angeboten gibt.
Ja, was ich jetzt ganz bemerkenswert finde, ist, dass du eigentlich erklärt hast, wenn Patientin, Patient und du zusammen, wenn ihr eine qualitativ hochwertige Behandlung erreichen wollt, dann gehört eben oft dazu, nicht sofort eine Entscheidung zu treffen, sondern zu sagen, es gab jetzt hier einen Termin und der Termin hatte heute kein Ergebnis und wir gehen jetzt nach Hause und überlegen nochmal. Und wenn man so vielleicht aus seinem beruflichen Kontext, ne, Effizienz und Effektivität denkt, wie funktioniert etwas gut, zack, Plan hingelegt, entschieden, Projekt durchgezogen, ist es hier eben eher so, und ich denke, für die Paare, die jetzt nicht von idiopathischer Sterilität betroffen sind, ist es ein kleines bisschen einfacher, weil denen würdest du ja konkreter vorschlagen, sie haben jetzt hier Möglichkeit A, B und C. Und das Spektrum an Möglichkeiten, was du den Paaren mit ungeklärter Ursache anbietest, ist ja größer.
Ja, natürlich, wenn ich genau weiß, wir haben nur eine ganz geringe Anzahl an Spermien, dann wissen wir, okay, es bleibt uns eigentlich nur diese eine Methode. Ja. Wir wissen also genau, was wir tun wollen. Und bei der idiopathischen Sterilität hast du recht. Wir sitzen da und auch da weiß ich genau, was ich dem Paar empfehlen kann. Ich weiß, welche Methode sie am schnellsten zum Ziel bringt. Ich weiß, welche Methoden sie besser unterstützen als eine andere vielleicht. Und das habe ich ja auch gesagt, das ist meine ganz wichtige ärztliche Aufgabe. Oder so sehe ich die, dass ich sie mit einem guten, evidenzbasierten Wissen vermittle. Aber dann zusammen mit dem Paar gucke. Und das muss nicht sofort in die eine Richtung entschieden sein. Das kann auch sich im Laufe der Zeit ändern. Wo sind die Wünsche des Paares? und wo ist deren individueller Weg? Also Empathie ist bei uns auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja, und das, glaube ich, einfach bei dem Thema eine besondere Herausforderung. Das ist ja auch unbefriedigend, wenn man zum Termin geht und denkt, jetzt soll es mal weitergehen. Und ich finde das total wichtig, dass du diese Haltung mitbringst, dann eben, ne, man ist ja auch psychologisch dazu verleitet zu sagen, heute nichts entschieden, schlechter Termin, und dann aushalten zu können, dass man sagt, es ist nicht unbedingt das Ziel, dass wir jetzt irgendwas machen, Hauptsache wir machen was, sondern das Ergebnis kann auch sein, man hat ein Gespräch geführt über die nicht gefundene Ursache, hat sich alle Möglichkeiten nochmal angeguckt und die Leute gehen nach Hause und fangen jetzt nochmal an, in sich selber zu recherchieren, zusammen sich zu unterhalten und dann herauszuarbeiten, was der nächste Schritt ist. Und ja, das ist natürlich herausfordernd, weil die Paare gehen ja zurück in ihr Leben. Und da sind Berufe, da sind vielleicht Häuser, die gebaut werden. Und bei manchen Paaren sind da auch schon Kinder. Also es gibt ja auch diejenigen, die ein oder zwei Kinder bekommen konnten. Und dann ist die Ursache nicht mehr zu klären.
Absolut. Ganz richtig. Und da ist der Kinderwunsch nicht minder da als beim ersten Kind. Das wissen wir auch. Und du sagst das richtig. Das Paar muss ich nicht in dem Moment entscheiden. Es ist wichtig, dass es weiß, welche Optionen es hat. Ich vermittle dem Paar schon immer, ich bin da. Ich weiß, wie ich ihnen helfen kann. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie wissen, wir können auch Verantwortung abgeben. Sie müssen vertrauen und wissen, dass ich sie nach bestem Wissen leite und betreue und berate. Und ganz häufig ist es so, dass ich dann später eine E-Mail bekomme und sage, Frau Meiser, vielen Dank für die Erläuterung. Wir haben uns nochmal zusammengesetzt. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Und dann weiß ich, ja, das ist das Richtige für dieses Paar.
Ja, ich finde das auch wichtig, wie du als Ärztin deine Aufgabe konzeptualisierst. Du sitzt nicht hier und sagst, ich kann Ihnen nicht helfen, sondern ich weiß, wie ich Ihnen helfen kann. Und das heißt nicht, ich garantiere Ihnen, Sie nehmen ein Baby mit nach Hause, sondern ich begleite Sie durch die Kinderwunschzeit. Und das finde ich auch ein ganz wichtiges Signal für andere Ärztinnen und Ärzte, das nicht selber abzuwerten. Also wenn du jetzt als Ärztin sagen würdest, ja, denen kann ich nicht helfen, dann würdest du deine eigene Begleitungskompetenz abwerten. Und psychologisch kommt es dann zu so einem Art gemeinsamen Pakt. Das ist so ein unbewusster Prozess. Wenn dann die Ärztin denkt, was ich tue, ist nichts wert, dann denken auch, kann es bei Patienten auch passieren, dass sie das Gefühl haben, die kann nichts. Und dann sind am Ende alle irgendwie niedergeschlagen, einsam, unzufrieden. Und sagen zu können, ich habe hier gut behandelt und gut begleitet und es ist am Ende, ob das gut oder nicht gut war, darüber entscheidet nicht, ob ein Baby auf der Welt ist, sondern wie wir zusammen als Menschen das gemacht haben.
Ganz genau, und das ist mir ganz wichtig. Natürlich, wie wir auch sagen, wir wollen eine Ursache finden. Und natürlich ist es schön für mich, wenn ich irgendwann den Besuch mit Kind bekomme. Aber ich habe auch genau die Rückmeldungen, wo ich merke, ein Paar hat sich, du hast die Samenspende angesprochen, was in Deutschland ja nicht erlaubt ist, ist die Eizellspende, aber es ist im Ausland erlaubt. Und manchmal bekomme ich da auch die Rückmeldung, das war unser Weg. Und dann sehe ich, sie sind glücklich. Oder ich habe auch positive Rückmeldungen nach einer Adoption. Und ich habe auch schon Karten aus Neuseeland gekriegt. Wir haben eine tolle Reise gemacht, es geht uns gut. Und ich kriege gerade Gänsehaut, weil es mich wirklich emotional so berührt, weil darin sehe ich meine Aufgabe, für dieses Paar sie gut durch ihre eigene Zeit zu begleiten. Und wenn sie ohne Kind endet, dann wünsche ich mir, dass es trotzdem eine gute Zeit ist und eine Zeit, die nicht traumatisierend in Erinnerung bleibt und dass ein guter Weg gefunden wird für dieses Paar.
Ja. Das ist ein total schöner Schlusssatz. Da haben wir, glaube ich, jetzt heute ganz, ganz viel wertvolles Wissen und eine Perspektive auf diese schwierige Situation vermittelt. Die idiopathische Sterilität betrifft eine kleine Gruppe von Menschen, das haben wir gehört. Aber es ist eben trotzdem wichtig und vor allem sind wir auch dem Mythos begegnet, es liegt nicht am Kopf, wenn keine Ursache gefunden wird. Vielen Dank, liebe Angela, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil des Unterstützungspakets der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.